Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Pfingsttagung hier in Bubengrün. Nicht viele Worte am Anfang, sondern wie könnte man besser in diese Tagung starten mit quasi einem Doppelschlag der christlichen Lobpreismusik, mit unserem Pfingsttagungs-Posaunenchor und mit unserem altbekannten Römer-Team, die mit uns das nächste Lied singen. Ihr findet es in den Programmheften, die liegen an vielen Stellen auch nochmal aus, mit dem Lied Nummer 3, Leuchtturm. Pfingsttagung in Bubengrün zum 78. Mal. Normalerweise bei einem 78-jährigen Jubiläum oder Geburtstag wären jetzt hier die Cremetorten aufgefahren worden. Vielleicht hätte jemand eine nette Dankesrede gehalten. Oder vielleicht wäre es auch einfach bei einem Gläschen Sekt so in den Abend übergegangen. 78 ist ein stolzes Alter. Die Pfingsttagung ist aber alles andere als Sahnetorte und Sektkränzchen. Ich habe das Gefühl, die Pfingsttagung ist frischer Wind, ist Aufrütteln, ist manchmal auch ein Sturm, obwohl das Wetter so gut ist. Und manchmal ist es gar nicht nur der Rückblick auf 78 oder 77 vorangegangene Tagungen, sondern Gottes Herzschlag nochmal zu erspüren für die nächsten 78 Tagungen. Dazwischen haben wir schon 100-Jähriges, 150-Jähriges. Mal gucken, wie wir dann alle hier miteinander zusammen sind. Aber das Wichtige, es geht um das Heute und Hier, das Hier und Jetzt. Weil ich glaube, dass wir als Menschen und als Kinder Gottes heute und hier sein sollen. Und uns damit einreihen in eine Menge anderer Pfingsttagungen von Schwestern und Brüdern, die darum beten und die sich danach sehen, dass Gottes Geist mal wirklich wieder Gemeinden, CVM, EC, CJBs, LKGs, freie Gemeinden, was auch immer, nochmal neu erfrischt, mit seinem Geist füllt, dass wir rausgehen können nach diesen Tagen, zurück in unsere Wirklichkeit, manchmal sogar in Städte und die Möglichkeit haben, mit Gottes Geist in unseren Herzen und mit vielen neuen Schwestern und Brüdern, die in diesen Tagen hoffentlich Jesus Christus kennenlernen, nochmal neu durchstarten. Ich glaube, wir Christen, wir brauchen Kraft. Wir brauchen frischen Wind. Wir brauchen vor allen Dingen dazu eins, eine ganze Menge Vertrauen. Und jetzt könnte man natürlich auf unsere Weisheit vertrauen, darauf, dass wir echt klug sind, dass wir schon lange diese Arbeit machen. Ohne das Vertrauen auf Gott hätten wir keine Chance. Ein Beispiel für die eher Jüngeren unter uns. Ich war in Chile in diesem Frühjahr und mit einem Jugendlichen diskutiere ich jede 2 Jahre, wenn ich da bin, die gleiche Frage durch, weil er sagt immer, Daniel, das mit dem Vertrauen ist so schwierig. Aber ich würde gerne mal richtig herausgefordert werden, nicht nur so ein bisschen. Und dann sage ich, pass auf, stell dir vor, du stehst auf einem 10-Meter-Brett. Wer kennt dieses Gefühl? Pure Angst. Und jetzt ist aber nicht das Schwimmbecken voller Wasser, sondern es ist leer. Und stell dir mal vor, Gottes Geist, Jesus selbst würde neben dir stehen und würde sagen, vertraust du mir? Spring. Normaler Impuls, bist du verrückt, da ist kein Wasser. Das ist ein Himmelfahrtskommando und wir feiern ja Pfingsten und nicht Himmelfahrt. Ja? Vertraust du mir, hey, wenn du springst, wird sich dieses Becken automatisch mit Wasser füllen. Und du wirst den besten Köpfer deines Lebens machen können und es wird sprudeln. Erstens, Gott sei Dank, dass Gott uns keine 10-Meter-Bretter ohne Wasser drunter schenkt. Zweitens, dass die Bäderbetriebe das kontrollieren. Drittens, dass Gott das liebevoll, sanft mit einem Säuseln oder mit Schwestern und Brüdern hier auf dieser Pfingsttagung macht. Deswegen herzlich willkommen zu eurer Pfingsttagung. Ich wünsche euch von Herzen, dass Pfingsten in und um euch herum wird. Gott voll und ganz vertrauen. Was ist das eigentlich für ein herausforderndes Thema? Um nicht mehr und um nichts weniger geht's. Gott ganz vertrauen. Lass uns das an diesen Tagen üben. Und dafür haben wir uns 3 Redner eingeladen, die mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf dieses Thema schauen. Und ich glaube, sie werden uns eine Menge guter Dinge von Jesus Christus sagen. Wir werden gleich 2 von ihnen hören. Von einem dürfen wir herzlich grüßen. Er wird morgen da sein. Aber auf den dürft ihr euch auch schon sehr, sehr freuen. Wir freuen uns auf Steffen Kern. Ihr habt es gelesen, wenn jemand Pfarrer, Journalist und Autor ist, dann hat er was zu sagen und zu schreiben. Und gleichzeitig ist er noch der Präses, also der Vorsitzende vom Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband. Ein Verband von pietistischen Gemeinden und Gemeinschaften und Werken und biblisch-theologischen Ausbildungsstätten, die versuchen, in Einheit miteinander Reich Gottes auszubreiten. Was ein Geschenk, dass Steffen Kern morgen da ist. Die anderen beiden,
Über die muss ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen, weil die sind hier bekannt auf diesem Platz. Die haben Geschichte mit diesem Ort. Einer der beiden ist Peter Reed, General Director der Fackelträger International. Da haben wir eine Menge zu hören. Der andere stilvolle leitet die Bibelschule der Fackelträger am Bodenseehof. Und wenn die beiden nichts zu sagen hätten, das wäre krass. Ich glaube es nicht. Lernt sie bitte kennen. Steve war heute Nachmittag schon bei der Zeltlageröffnung. Riesengroßen Applaus. Kurzen Gruß der Redner an diese Tagung. Peter Reed und Steve Volle kommt gerne nach oben und sagt uns einen kurzen Gruß.
Vielen Dank und guten Abend miteinander. Ja, meine Geschichte in Deutschland ist automatisch mit Bobengrün verbunden. Eine meiner ersten Aufgaben waren, die Konfis aus dem Frankenwald zu betreuen. Und das war im Nachhinein eine sehr gesegnete Zeit. Die Konfis damals haben mir Deutsch beigebracht. Ich habe dann ziemlich bald danach eine Erwachsenenfreizeit geleitet. Und dann merkte ich, mein Konfi-Deutsch ist nicht unbedingt salonfähig unter die Erwachsenen. Aber immerhin, dieser Ort ist ein gottgesegneter Ort, auch in meinem Leben. Ich habe viel empfangen durch die Feder dieser Tagung und auch die Geschwister hier im Frankenwald und Seefahrer im Bogengrün. Ich freue mich riesig, da zu sein und wünsche alle Gottes Segen. Danke.
Ich finde es auch schön, hier zu sein. Ich bin zum ersten Mal 1999 hier. Ich konnte damals kein einziges Wort Deutsch sprechen. Ich war Bibelschüler am Bodenseehof und für mich war das eine sehr wichtige Zeit, da ich in der Zeit als Bibelschüler Jesus zum ersten Mal wirklich kennengelernt habe. Das war der alles entscheidende Punkt in meinem Leben. Und ziemlich gleich danach hat Peter Reed mir mitgeschleppt zu die Pfingsttagung in Bobengrün. Und das war auch so eine richtig schöne und gesegnete Zeit. Ich freue mich, wieder mit euch zu sein.
Vielen Dank, Steve Voll und Peter Reed. Peter werden wir heute Abend noch hören und wir werden dazu ein bewegendes Zeugnis von Daniela Leitner hören. Hier aus der Region, Wurzeln hier unterwegs. Viele Jahre, so wie ich es aus dem Gespräch mit ihr rausgehört habe, Atheistin gewesen. Ganz viel mit Wissenschaft gedacht. Erstmal kein Widerspruch, aber Gott hat ihr Leben umgekrempelt und wir werden einen Teil ihrer Lebensgeschichte heute Abend hören. Liebe Daniela, vielen Dank, dass du auch da bist. Wir starten in diese Tagung mit einem kurzen Gebet und dann mit dem nächsten Lied, wo ich auch stehe. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, vielen herzlichen Dank für die 78. Pfingsttagung hier in Bogengrün. Vielen Dank für die ganzen Menschen, die diese Tagung ermöglicht haben. Und wir reihen uns ein in die betenden Worte von Dietrich Bonhoeffer. Heiliger Geist, gib mir die Liebe zu Gott und an den Menschen, die allen Hass und alle Bitterkeit vertilgt. Jesus, wir sehen uns danach, dass Frieden einkehrt. Wir beten um Vertrauen auf dich. Wir beten um frischen Wind, frischen Geist in unseren Gemeinden. Jesus, das ist deine Tagung, dein Bogengrün, deine Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin sind deine Besucher. Jesus, wir lieben dich, daher sind wir da, sprich du deutlich zu uns. Und wir wissen, da wo wir stehen, da bist du schon da. Und das wollen wir mit dem nächsten Lied singen. Alle Ehre dir, Jesus. Amen.
Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah.
Gott hat diesen Ort hier in Bogengrün ausgesondert, damit Menschen ja das Wort Gottes hören, aber eine echte persönliche Begegnung mit Jesus haben. Er ist hier heute Abend und wir dürfen mit ihm rechnen. Wir möchten unsere Handys ausschalten, unser Herz einschalten und ich möchte ein Gebet sprechen. Vater, wir danken dir so sehr für diesen Ort. Wir danken dir, Jesus, dass du lebst und dass wir mit dir rechnen dürfen. Sprich durch deinen Geist zu uns und wir danken dir im Voraus in deinem Namen. Amen. Ich lese einen Text aus Markus 10, Vers 17. Und als er hinausging auf dem Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer als der eine Gott. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemandem berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, ich habe das alles getan von Jugend auf. Und Jesus sah ihn an, gewann ihm lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon. denn er hatte viel Güter. Ich habe einen Freund, der wohnt in der Nähe von Stuttgart und arbeitet bei Mercedes in der Entwicklung. Und eines Tages hat er mich angerufen und sagte, du, übers Wochenende habe ich ein Testauto. Ich soll eine gewisse Zahl Kilometer fahren. Darf ich zu dir kommen und deine Frau abholen und dann fahren wir ein bisschen durch die Gegend? Ich sagte, auf jeden Fall, das wäre super. Er fährt im Hof rein, da gab es keinen Stern auf der Haube, da gab es keine Farbe, das war so braun, grün, schwarz gemalt. Und dann fuhren wir los. Und da gab es einen Bildschirm und von seinem Winkel hat er sein Navi angeschaut und von meinem Winkel habe ich ein Bundesligaspiel geschaut. Aber es gab keine Spalte in der Mitte, es hat nur mit dem Winkel zu tun. Dann hat er irgendeinen Knopf gedrückt und dann bekam ich eine Massage im Beifahrersitz. Und dann hat er gesagt, du, es gibt Sensoren da, wenn meine Augen zumachen, dann piepst, damit ich nicht einschlafe. Und ein paar andere Sachen hat er erwähnt und dann habe ich natürlich die Frage gestellt, ja, wie viel kostet das Auto? Es wird ungefähr 150.000, 160.000 Euro. Ich sagte, jawohl, so ein Auto werde ich nicht haben. So viel Kohle habe ich nicht. Ich arbeite am Bodensee und das ist unmöglich. So viel Geld habe ich nicht, um sowas zu erwerben, denn so funktioniert unsere Wirtschaft. Je wertvoller etwas ist, desto mehr muss man bezahlen, desto mehr muss man ausgeben. Gottes Wirtschaft funktioniert genau umgekehrt. Das, was ich ihm anbieten kann, das, was ich habe, das zählt nichts in seine Augen. Jesus war völlig unbeeindruckt hier. Im Reich Gottes heißt seine Währung, ich habe eine Not. Und wer diese Währung im Herzen trägt, ist bei ihm hoch angesehen. Gott sagte in Jesaja 55, 1, wohl an alle, die ihr dürstig seid, komm her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Jesus sagte in der Bergpredigt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Er hat unmittelbar, bevor diese Begegnung mit diesem Mann gesagt, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Liebe Freunde, es gibt eine Person, für den der lebendige Gott nichts tun kann. Und das ist diese Sorte von Mensch, der keine Not für Jesus in sein Leben spürt. Mit dem kann Jesus nichts anfangen. Und dieser Mann hatte eine Menge anzubieten. Er war angesehen, der hatte eine hohe Stelle und natürlich viele Kohle. Man hätte gedacht, boah, der hat was anzubieten. Der wäre super natürlich im Kirchengemeinderat. Man wollte ihm natürlich unbedingt in seinen Spenderkreis als Missionar. Und dann heißt es, Jesus schaute ihn mit Liebe an. Er gewann ihm lieb. Und dann sagte er zu diesem Mann, geh hin, verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen, du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und er ging traurig weg. Und das lehrt uns, Jesus schätzt mein Vertrauen auf ihn sogar mehr als mein Benehmen. Rahab, die Hure im Alten Testament, sie hatte kein gutes Leben, aber sie hatte Gottvertrauen. Und das hat Gott geehrt. Dieser Mann, der hat ein frommes Wesen, könnte man sagen, aber es fehlte ihm das eine. dieses sich völlig auf Jesus einlassen, sich völlig auf ihn verlassen. Und er ging traurig weg. Bei Jesus ist das so: Lass die, die bankrott sind, zu mir herkommen. Die tragen in ihrem Herzen die Währung, die ich annehme. Ich brauche dich, Jesus. Der größte Segen, den Gott ein Mensch geben kann, ist diese Erkenntnis, wie sehr er Jesus braucht. Und so wie jemand gesagt hatte, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Das ist ein gesegneter Mensch. Und es lässt sich fragen heute Abend, von wem oder von was bin ich abhängig heute Abend? Wo liegt mein Vertrauen? Wovon bin ich abhängig? Und das ist ziemlich einfach zu merken. Ganz einfach. Das, was ich nicht loslassen kann, davon bin ich abhängig. Und das kann Verschiedenes. Ob das Menschen sind, ob das Geld sind, ob das Drogen sind, ob das viele Sachen. Wenn ich das nicht loslassen kann, dann bin ich davon abhängig. Und das Gefährliche daran ist Folgendes: Was ich nicht loslassen kann, lässt mich nicht los. Und natürlich werden wir nachher sehen, Jesus lässt uns nicht los, aber er führt uns in die Freiheit, nicht in der Sklaverei. Sonst ist man versklavt. Und dieser Mann ging traurig weg. Er hat ewiges Leben nicht bekommen. Es lässt sich fragen, was ist überhaupt ewiges Leben? Das ist ein Wort, wir nehmen das gerne in den Mund, aber es ist uns manchmal nicht bewusst, was ewiges Leben eigentlich ist. Ewiges Leben ist das Leben, das aus dem ewigen Gott kommt. Und nur er hat das ewige Leben. Und wenn man ewiges Leben bekommen möchte, dann muss man es empfangen. Kein Mensch kann ewiges Leben vermitteln. Das steckt nicht in meinem Wesen. Ich bin vergänglich. Ich bin sterblich. Gott ist unvergänglich. Er ist zeitlos und unsterblich. Und in jedem Menschenherz, so wie König Salomo sagte, es gibt dieses Empfinden, ich sehne mich nach der Ewigkeit. Woran merken wir das? Obwohl diese Welt uns viel Gutes anbietet. Manchmal bekommen wir das in unsere Hände, wonach wir uns gesehnt haben, und dann merken wir, dass es es doch nicht. Es vergeht. Jim Carrey ist Komiker, Schauspieler. Der sagte einmal Folgendes. Er sagte, ich denke, jeder sollte reich und berühmt werden und alles tun, wovon er jemals geträumt hat, damit er sieht, dass das nicht die Lösung ist. Mike Tyson, ehemaliger Weltmeister in Schwergewicht. Sein Manager hat mal einmal gesagt, Geld kann dir kein Glück kaufen. Es kann dir nur Zeit verschaffen, bis du merkst, dass du unglücklich bist. Und dieser Mann ging von Jesus weg mit ein unerfülltes Herz. Und sein Reichtum ließ ihn nicht los. Und er war nicht bereit, könnte nicht loslassen. Es gab einen anderen Mann, der war ähnlich, der hieß Nikodemus. Er kam zu Jesus, denn er hatte auch dieses Empfinden gehabt. Der war auch höchst religiös. Und er sagte, Meister, wir wissen, dass du von Gott bist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Und Jesus ließ sich gar nicht auf ein theologisches Gespräch ein. Er sagte, du musst wiedergeboren werden. Und später in dem Gespräch haben wir diesen Vers an Nikodemus gerichtet, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern in den Himmel kommen. Wenn das deine Übersetzung ist, hast du eine schlechte Übersetzung. Es heißt nicht in den Himmel kommen. Es heißt, damit man ewiges Leben hat. Und ewiges Leben ist was anderes als in den Himmel kommen. Niemals in Apostelgeschichte, niemals in Römerbrief ist das Angebot des Evangeliums in den Himmel kommen. Versteh mich richtig. Alle, die Jesus angenommen haben, sie kommen, wie wir zu pflegen haben, in den Himmel. Aber ewiges Leben ist was anderes. Ewiges Leben ist nicht ein Ort, an dem ich ankomme, nachdem ich sterbe. Ewiges Leben ist eine Person, die bei mir einkehrt, bevor ich sterbe. Und wenn ich ewiges Leben empfangen habe, bevor ich sterbe, dann habe ich eine ewige Heimat, nachdem ich sterbe. Und ewiges Leben ist Christus selbst, denn er sagte, ich bin das Leben. Und in jedem Menschenherz gibt es ein Verlangen nach ewiges Leben. Und ewiges Leben, sagte Jesus Christus, kommt durch eine Wiedergeburt. Ich habe nichts zu meinem eigenen Geburt gewirkt. Ich bin hier, weil jemand anders gehandelt habe, aber ich habe meine eigene Geburt nicht verursacht, nicht bewirkt. Deswegen ist mein Leben ein Geschenk. Es ist mir aus Gnade gegeben. Bei einer Geburt fließt das Leben eines Mannes in dem Leben einer Frau und da entsteht Leben, da wo es vorher kein Leben gab. Das ist eine Wiedergeburt. Wenn der Geist Gottes bei einem Mensch einkehrt und vermittelt das ewige Leben Jesu Christi durch seinen Heiligen Geist und man wird tatsächlich ein Kind Gottes. Nicht, weil das ein frommer Namensschild ist, sondern es ist eine geistliche Realität, die man erleben kann durch Jesus Christus. Aber er muss das schenken. Kein Mensch kann das erwerben. Und deswegen, nachdem die Jünger gefragt hatten, wer kann dann gerettet werden, sah Jesus sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Und wenn der Geist Gottes einkehrt in einem Menschenleben, da vermittelt er ewiges Leben, wonach mein Herz sich sehnt. Und dann wird er genau das tun, wovon wir lesen in Römer 8, Vers 14. Ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Jedes Jahr am 9. Dezember feiere ich meinen Geburtstag. Aber ich kann mich nicht an meinen Geburtstag erinnern. Wahrscheinlich soll ich dafür dankbar sein. Es war wahrscheinlich eine krasse Umstellung aus dem Mutterleib und dann musste ich selbst atmen. Aber jedes Jahr feiere ich meinen Geburtstag und du fragst mich, ja Peter, aber woher weißt du, dass du jemals geboren wurdest?
Ich sag dir, ich lebe. Und das ist mir bewusst. Auch wenn ich mich nicht an meinen Geburtstag erinnern kann. Und genau dieses Bewusstsein, genau diese Zuversicht schenkt Gottes Geist, wenn er einkehrt in ein Menschenleben, der zu ihm kommt und sagt, ich bin bettelarm, aber ich sehne mich nach der ewige Gott. Jesus sagte, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jeder. Auch wenn es nur einen Mensch auf der Erde gab, wäre Jesus gekommen. Jeder, der an ihn kommt, glaubt. Es gibt nur einen Mensch, für den Gott nichts tun kann. Und das ist eben der Mann, der keine Notwendigkeit in seinem Leben für Jesus spürt. Aber wer das spürt und sein Vertrauen auf ihn setzt, bekommt das Leben. Und deswegen beginnt ewiges Leben mit dem Glauben, nicht mit dem Tod. Ewiges Leben beginnt mit dem Glauben an Jesus Christus vor dem Tod. Denn es heißt in Hebräer 11, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Es ist interessant, es heißt nicht, ohne Gerechtigkeit ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Oder ohne Liebe ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Nee, es heißt, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Warum? Mein Gottvertrauen, mein Glauben lässt es zu, dass Jesus bei mir einkehrt. Und das Wesen des Glaubens heißt ganz einfach, ich lasse es zu, dass jemand mir hilft oder beschenkt. Was ist das in mein Menschenherz, was das manchmal nicht zulässt? Ich sitze im Speisesaal am Bodenseehof und da kommen die zweite Runde von Nachtische auf der Theke und ein Student sagt mir, Peter, kann ich dir einen Nachtisch holen? Wisst ihr, was meine Reaktion ist? Mach dir keine Mühe, das kann ich selbst tun. Sich helfen zu lassen, beschenken zu lassen, ohne Gegenleistung, das ist eine Demütigung. Und das Menschenherz hält das kaum aus. Gottvertrauen ist die Möglichkeit, auf ihn angewiesen zu sein. Eben wie ein Kind. Was für ein Vorrecht, auf Jesus angewiesen zu sein für die Zeit und Ewigkeit. Jeder, der an ihn glaubt. Es gibt eine Sorte Glaube und laut Jakobus 2,19, auch der Teufel hat diese Glaube. Er weiß alles mit der Birne, aber er wird sich nicht darauf einlassen. Er wird nicht sich darauf verlassen. Davon spricht die Bibel hier nicht. Es ist was anderes. Der an ihm glaubt. Nun, es ist so am Bodenseehof. Manchmal lernt ein junger Mann eine junge Frau kennen. Ich bin bald dran, eine Verkupplungsgebühr zu verlangen. Das geschieht so oft, ich könnte die Fackelträgerarbeit gut unterstützen. Wenn ein Junge auf mich zukommt und sagt, Peter, ich heirate, ich sage, super, wen heiratest du? Keine Ahnung, aber ich heirate. Dann würde ich sagen, Junge, du hast was ganz Wesentliches nicht verstanden. Du heiratest einen jemand. Es muss ein Gegenüber sein. Sonst ist das mit dem Heiraten eine Lüge. Deswegen, vielleicht weil meine Muttersprache nicht Deutsch ist. Ich mag das Wort in der deutschen Sprache Vertrauen, beinhaltet Trauen, beinhaltet eine innigste Beziehung und Vertrautheit. Wobei ich es zulasse, dass Jesus bei mir einkehrt und sich mit mir vereint. Ich lasse es zu, dass der Geist Gottes bei mir einkehrt und mir ewiges Leben vermittelt. Ein Verlangen, was nichts in dieser Welt stillen kann. Woher, Peter, werde ich wissen, dass ich willkommen bin? Woher soll ich diese Zuversicht holen, dass wenn ich zu Jesus komme, dass er mich annimmt? In Römer 5 heißt es, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemandem um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich war mit einigen meiner Kollegen, wir saßen in einem Kreis, wir haben den Abend frei gehabt und wie es manchmal ist unter Männern, wir haben so Geschichten ausgetauscht. Und das Thema war, wurdest du jemals beraubt? Und jeder hat seine kleine Geschichte erzählt. Und dann mein Freund aus Texas hat Folgendes gesagt. Er sagte, es gibt ein Gesetz in Texas. Es heißt, wenn jemand mein Handy klaut und dann zu einem Pfandladen geht und Cash dafür bekommt und dann abhaut, und weil ich so eine App auf meinem Phone habe, ich weiß, wo es ist. Where's my phone? Ich glaube, ich brauche ein App, das heißt Find My Frau. Aber es heißt, ich kann mein Handy erorten mit dieser App. Und ich komme zu diesem Pfandladen und ich sage, siehst du, Face Identification, das ist mein Handy. Ich kenne mein PIN. Ich kann dir einige Telefonnummern auswendig. Das ist mein Handy, ich will es zurück. Das Gesetz in Texas heißt, ich muss es trotzdem zurückkaufen. Ich sagte, das ist ein saublödes Gesetz. Wer muss sein Eigentum zurückkaufen? Das hat der lebendige Gott gemacht. Er kam zu seinem Besitz als Schöpfer Gott und hat uns teuer zurückgeholt, zurückerkauft. So sehr will er uns. So sehr hat die Welt Gott geliebt. So sehr will Jesus mich haben. Kann ich mich auf ihn verlassen? Auf jeden Fall. Er will uns. Er kam, um sein Eigentum zurückzuerkaufen. Wer macht sowas? Jesus Christus. Das Christsein unterscheidet sich von Religion an einigen Punkten. Religion bittet den Mensch, ein Opfer zu bringen. Das Christsein bittet den Mensch, ein Opfer anzunehmen. Bei einer Religion ist der Mensch der Geber und sein Götzen ist der Empfänger. Bei Christsein ist das so, Gott ist der Geber und ich bin der Empfänger. Ich bin der Beschenkte, aber ich muss es zulassen. Ich muss zu ihm kommen und sagen, Jesus, bereichere mein Leben mit ewiges Leben. Ich bin Gott los. Das heißt los von Gott. Das will ich nicht mehr. Ein anderes Wort in der deutschen Sprache heißt, ich verlasse mich auf Jesus. Ich verlasse. Wenn ich zu Jesus komme, ich verlasse meine Pläne. Wenn ich zu Jesus komme, ich verlasse meine Freiheit, allein die Entscheidung zu treffen. Wenn ich zu Jesus komme, ich verlasse meine Weisheit und verlasse mich auf seine Weisheit. Ich verlasse mich. Ich überlasse mein Leben für Zeit und Ewigkeit Jesus Christus. Und Gott sei Dank ist er vollkommen bereit, die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Will ich wirklich mein Leben ohne Jesus Christus leben und allein auf mich und meine menschliche Begrenztheit angewiesen sein? Will ich wirklich? Jim Elliot war mit der Uni fertig, er war 22 Jahre alt. Ging nach Ecuador mit seiner Frau Elizabeth und wurde dort, bevor er 30 war, ermordet. Er war Missionar. Und mit 22 hat er diesen Satz geschrieben, weit verbreitet. Er ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich komme aus Bundesstaat Minnesota, liegt in der Mitte in den USA. Die Menschen dort sind so Salz der Erde. Hart arbeitende, manchmal wortkarge Menschen, aber freundlich. Ich wuchs in gut heidnische Verhältnisse auf. Meine Eltern und Verwandten, sie waren nicht gegen Christus. Es war einfach so, Christus war völlig irrelevant. Wir gingen in der Kirche, als es notwendig war. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich ungefähr 6 Jahre alt war. Ich habe wenig damit mitbekommen. Habe wenig Erinnerungen eigentlich. Ich hatte eigentlich eine glückliche Kindheit, wofür ich dankbar bin. Aber meine Eltern haben an sich selbst gescheitert. Meine Mutter war alleinerziehende Mutter, 4 Kinder zu Hause. In den 60er Jahren, da war die Scheidungsquote viel niedriger als heutzutage. Aber sie hatte einen Hunger im Herz. Und Christus ist ihr nachgegangen. Sie hat meinen Stiefvater geheiratet und kurz danach waren wir bei einer Veranstaltung mit Billy Graham. Ich weiß, dass ich mitgekommen bin, habe überhaupt nichts verstanden, aber an dem Abend wurde sie wiedergeboren. Und das war der Anfang von einer Verwandlung in unsere Familie. Kurz danach wurde meine Familie eingeladen auf eine Familienfreizeit, ähnlich wie wir am Bodenseehof haben. Ich war 13 Jahre alt, es war 1974. Es hieß, wir gehen zu einem Camp. Camp habe ich verstanden, Christsein habe ich nicht verstanden. Jeden Abend, jeden Morgen hat der Leiter eine kurze Andacht gehalten. Ich habe wenig hier oben mit meinem Verstand wirklich begreifen können. Aber mit der Zeit, und das höre ich immer wieder, sogar heute Abend am Esstisch habe ich das gehört, ich merkte, diese Leute sind anders. Gut anders. Sie haben etwas, was ich nicht habe. Und das war so anziehend, so attraktiv. Da wuchs zunehmend eine Hunger in mir. Und am Donnerstagabend stand er leider auf und er hat von seinem Leben erzählt. Und da hat er gesagt, ich habe eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und da auf einmal hat der lebendige Gott es mir klar gemacht, es fehlt dir Jesus. Ich blieb zurück am Lagerfeuer, saß neben einem Mitarbeiter namens Bill Gibson. Nicht Mel Gibson, Bill Gibson. Und er saß neben mir und das erste Mal in meinem Leben hat er diese Worte gesagt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und mit einem einfachen Gebet habe ich Jesus aufgenommen. Jetzt im Nachhinein, viele Jahre später, ich kann es so beschreiben. Langsam auf diese Freizeit merkte ich, ich war nicht vollständig am Leben. Es fehlte mir. Es fehlte mir Jesus. Und nach diesem Gebet bin ich zu meiner kleinen Blockhütte gegangen. Und genau das ist in meinem Leben passiert, wovon Paulus sprach. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich ging zurück und ging ins Bett an dem Abend. Und ich wusste, Jesus ist bei mir. Ich war ein Kind Gottes. Deswegen bin ich hier heute Abend. Mein Bruder hat Jesus aufgenommen, meine berühmte Schwester Heidi hat Jesus aufgenommen, meine Mutter hat die Geschichte Heidi gelesen, wollte immer Kinder haben, die Heidi und Peter heißen. Naja, ist ein bisschen schmalzig, aber ich war nicht dabei bei der Entscheidung. Heidi, ihre Schwester, meine Schwester Lori, ging nach Hause und hat meine Mutter gefragt, was ist mit Heidi? Und meine Mutter hat Lori gesagt, sie hat Jesus. Meine Familie hat das nicht verdient. Sowas habe ich nicht verdient. Ich war gottlos, los von Gott. Bei unserer Hochzeit, bei der Trauung, wie es sich gehört, wurde ich zuerst gefragt. Peter, nimmst du Gabi als deine Frau? Habe ich gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. In dem Moment, ich ja gesagt habe, es wäre eine Frechheit gewesen, wenn sie aus der Kirche rannte und sagte, endlich sind wir verheiratet. Nein, nein, zwei müssen ja sagen. Der lebendige Gott hat uns ja gesagt und hat seine Liebe erwiesen. Und er wartet auf unsere Ja, weil er ein Gott der Liebe ist. Denn Liebe zwingt sich nie, sondern wartet auf eine freiwillige Entscheidung. Und hier auf diesem Gelände, in diesen Tagen, an diesem Abend, es kann sein, dass jemand hier sitzt und hat eine Sehnsucht im Herz. Und diese Sehnsucht hat bis jetzt nichts in diese Welt gestillt. Diese Sehnsucht kann Jesus Christus allein füllen. Und wenn ich zu ihm komme, im Gegensatz zu diesem jungen Mann in Markus 10 und sage, Herr, ich habe nichts, dir anzubieten, sagt er, gut, genau so eine Währung nehme ich an. Du kannst dich auf mich verlassen. Als ich ja zu meiner Frau gesagt habe, habe ich automatisch alle anderen Frauen dieser Welt nein gesagt. Und wenn man Jesus Christus annimmt, nimmt man jemanden an, der für Zeit und Ewigkeit einen Platz in deinem Leben haben möchte, wie kein anderer.
Denn seine Liebe ist eine vollkommene Liebe und ist sogar eifersüchtig, weil er uns so sehr liebt. Ich möchte beten heute Abend und ich möchte aber vorher um Stille bitten. Damit jemand vielleicht heute Abend dieses Angebot annimmt persönlich und allein für sich. Es geht nicht darum, wer daneben sitzt oder mit dem, mit wem du gekommen bist, allein in deinem Herz sagst: Herr, ich bin gottlos. Das will ich nicht mehr. Jesus, ich komme zu dir. Und wer diese Währung bringt, ich kann nicht, der nimmt dich an. Lass uns beten. Und in der Stille die Zeit ausnutzen und mit dem lebendigen Gott sprechen und dein Herzensanliegen vor ihm legen und einfach sagen: Herr, ich kehre um zu dir. Ich bin gottlos. Ich brauche Vergebung für die Art und Weise, wie ich ohne dich gelebt habe. Nimm deine Vergebung gerne an und öffne mich, dass du, Jesus, bei mir einkehrst. Für Zeit und Ewigkeit. Herr, ich bitte dich, dass du einfach Hilfe schenkst, dass du Zuversicht schenkst, wenn du so ein Herz hörst und um deines Namens willen kehre ein. In Jesu Namen. Amen. Es gibt eine ganze Mannschaft Seelsorge hier auf diesem Gelände. Ich habe gehört, etwa 50 Stück. Sie haben mein Namensschild blau und sie sind gerne da, ins Gespräch zu kommen. Wenn jemand ein persönliches Anliegen hat, suche ihn aus, suche sie aus. Ich wünsche euch Gottes Segen.
Vielen Dank, Peter. Jesus zahlt für sein Eigentum. Das sind diese blauen Bänder. Komm gerne auf Menschen zu, die das tragen. Und nimm das mit und bleib gerne auch, wenn es jetzt gerade dran ist, bei dir im Gespräch mit Jesus. Oder lass dich faszinieren von dem Eingreifen Gottes in die Geschichte von Daniela Leitner. Daniela, vielen Dank, dass du heute da bist. Danke, dass du ganz persönlich uns einen Einblick gibst in den Weg, in dem Jesus dir begegnet ist. Herzlich willkommen, Daniela Leitner, und dein Zeugnis. Schön, dass du da bist.
Hallo. Das ist total krass, dass ich jetzt hier stehe, weil ich bin in Naila ins Gymnasium gegangen und zu dieser Zeit habe ich schon vom Bobengrün gehört und ich fand es richtig zum Kotzen, weil ich war ein richtig krasser Atheist. Also ich bin nicht christlich aufgewachsen, also meinen Eltern war es so mehr oder weniger egal. Ich habe nicht konfirmiert, also ich habe mich damals geweigert zu konfirmieren, weil ich mich für gebildet gehalten habe, also eingebildet, ne? Und habe gedacht, das ist alles ein ziemlicher Blödsinn, damit will ich nichts zu tun haben. Genau, und damit bin ich ziemlich lange so gefahren. Ich habe immer gedacht, naja, also ich habe mich immer sehr für Wissenschaft interessiert und es hat mir niemand gesagt, aber ich habe halt gedacht, entweder man ist halt schlau und beschäftigt sich mit Forschung und Wissenschaft oder man ist halt ein bisschen doof und ist halt Christ. So, das war so meine Denke im Kopf, ziemlich schlimm. Und ich war ja im Gymnasium Naila und da gab es auch einen Bibelschülerkreis. Also es waren sehr viele Christen in meiner Klasse und an der Schule und das war für mich echt nicht schön. Also ich war richtig gegen Christen, richtig heftig. habe ich da so eine richtige Antipathie gespürt. Das war ziemlich interessant. Wenn jetzt hier jemand ist, der mich noch kennt oder der in meiner Klasse war, kann er gern nachher zu mir kommen. Und genau, bei mir ist ziemlich viel passiert. Es ging, ja, also ich habe dann studiert und ich bin weiterhin atheistisch gefahren, habe mich sehr, ja, war sehr, sehr von mir überzeugt. Ich war aber sehr unglücklich und sehr leer. Und ich bin sehr leistungsorientiert gewesen. Ich habe mich sehr über die Leistung definiert, die ich bringe. Ich habe meinen Wert, meine Bestätigung, meine Daseinsberechtigung darin gesehen, dass ich einfach Leistung bringe. Also ich war sehr kreativ, ich habe Design studiert und ich habe mich sehr über das definiert, was ich mache. Das war, damit bin ich ziemlich, ja, das war so meine Lebenseinstellung. Aber innerlich war ich total leer und sehr sehr, sehr schwermütig und habe mich selbst echt gehasst. Also das war, ja, ich war tot. Ich bin tot halt rumgelaufen. Das kann ich jetzt so im Nachgang wirklich sagen, dass das so war. Und ich habe nicht die Notwendigkeit gesehen, dass ich Gott brauche. Also ich fand das alles ziemlich erbärmlich. Und dann habe ich irgendwann ein Gewerbe angemeldet und weil ich ja keine Steuern zahlen wollte, bin ich dann sofort aus der Kirche ausgetreten. Und man kann ja zur Taufe stehen, da gibt es ja verschiedene Ansichten. Ich bin also als Kind getauft, wie man will. Aber Fakt ist, dass ich ja getauft wurde und nicht geglaubt habe. Und ab dem Moment, wo ich aktiv aus der Kirche ausgetreten bin, habe ich jede Nacht Angst vor dem Tod gehabt. Also dann ist der Tod ständig in meinem Leben aufgetaucht. Das war mein ständiger Begleiter. Ich hatte jede Nacht Panikattacken und Angst vor dem Sterben. Ohne dass es da irgendwie einen Grund dafür gab eigentlich. Das war sehr, sehr seltsam. Und was ich schon immer auch habe, seit ich Jugendlicher war, ist, obwohl ich atheistisch war, dass ich Dinge träume, die später passieren. Sehr häufig. Und das hat mir früher manchmal sogar auch Angst gemacht. Ich habe damals geträumt, dass ein sehr guter Freund von mir tödlich verunglückt. Und 2 Tage später ist es passiert. Und da war dann bei mir, ist dann was ganz Schlimmes in meinem Herz passiert. Vorher bist du jung und denkst, ja, es hat alles keinen Sinn, es ist nur Materie und Gott gibt's nicht. Aber als der Tod dann in mein Leben kam, war die ganze Basis meines Lebens zerstört und das war ein Riesendrama für mich, es war ganz schlimm, weil dieses Konstrukt, dass alles halt nur Materie ist und so, das ist halt sehr, sehr schrecklich dann, weil das hat ja alles keinen Sinn. Dein Leben hat überhaupt keinen Sinn. Und das war für mich in dem Moment dann wirklich eine riesen, ganz, ganz schlimme Krise, wo ich mein Leben also gar keinen Sinn mehr hatte. Das war ganz, ganz schrecklich. Und ich habe dann, das war 2006 war das, das hat mich dann mein Leben lang verfolgt. Das war ganz furchtbar. Also der Tod war dann wirklich mein Dauerbegleiter. Das war richtig schrecklich. Und ich habe dann nach dem Sinn des Lebens gesucht, an allen möglichen Stellen. Und habe dann, ich habe Design studiert und ich habe mein Studium mehr oder weniger unterbrochen für 3 Jahre, weil ich mich mit Astronomie beschäftigt habe. Also ich wollte über die Wissenschaft wissen, warum existiere ich, was hat das alles für einen Sinn. Und ich habe das sehr intensiv gemacht und habe dann 3 Jahre nur recherchiert, was ist Licht, wie funktioniert unsere Welt. Wie ist die Erde entstanden? Warum gibt es die Erde? Wie ist das Sonnensystem entstanden? Was war der erste Stern? Wie funktioniert Licht? Was ist die Mikrowellenhintergrundstrahlung? Und was ist der Urknall? So, immer weiter zurück. Und dann wusste ich so den Stand der Dinge komplett, habe da meine Diplomarbeit drüber geschrieben, ein Buch geschrieben und gestaltet. Das wurde dann sogar verlegt und hat Designpreise gewonnen und Wissenschaftspreise. Das war total krass. Aber ich habe dann gemerkt, ich weiß jetzt, ich bin aus Licht entstanden. Leben und Licht ist extrem nah beieinander und es ist alles unglaublich krass. Es gibt so viele Zufälle, ohne die wir nicht existieren würden und man muss wirklich sehr, sehr blind sein, wenn man das alles, also die Entwicklung von Leben erstmal noch gar nicht betrachtet. Einfach die Geschichte des Universums alleine ist so krass. Wenn man da an Zufall glaubt, muss man echt Lotto spielen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches höher, dass man da gewinnt. Also es ist wirklich, eigentlich dürften wir gar nicht da sein. Das war so für mich, ich habe dann gemerkt, ich habe so eine riesen Ehrfurcht bekommen und gemerkt, boah, also das ist ein absolutes Mysterium, dass wir hier sind, dass es das Leben gibt, dass ich hier bin. Und was mich echt irritiert hat, ich wusste dann alles, wie Quantenmechanik funktioniert, die Relativitätstheorie und wie gigantisch krass unsere Welt funktioniert. Aber ich wusste nur, und das ist Wissenschaft übrigens, Ich wusste nur, wie es funktioniert. Ich konnte nur beschreiben, wie die Dinge funktionieren, wie die Welt funktioniert. Aber ich hatte keine Erklärung, warum. Weil der Sinn hat mit der Wissenschaft gar nichts zu tun. Deshalb jeder, der da irgendwie denkt, Wissenschaft und Glaube schließt sich aus, das ist überhaupt nicht wahr. Genau, jedenfalls habe ich dann dieses Buch geschrieben. Und was dann richtig krass war, es haben sich sehr viele Christen bei mir gemeldet. Weil man kriegt ja dann Leserbriefe. Und die Resonanz war wirklich, waren mehr Christen als Atheisten oder Nichtchristen oder ohne christlichen Bezug, die sich bei mir gemeldet haben. Also es wurden christlichen Magazinen über mein Buch berichtet. Und ich so, okay, was wollen die jetzt mit meinem Buch? Ich erkläre doch nur, wie die Welt funktioniert so. Und die haben in diesem Buch ganz viel gesehen, was ich beim Schreiben gar nicht gemerkt habe. Also das war total, total krass. Und ich habe dann auch im Nachgang, also ich bin ja jetzt Christ, ich habe dann im Nachgang nochmal mein Buch so durchgelesen und ich habe tatsächlich Gott überhaupt nicht ausgeschlossen. Und ich habe in ganz vielen Sätzen merkst du einfach, wow, krass, das kannst du jetzt voll als Christ richtig krass verstehen. Und ich habe das gar nicht gewusst, was ich da schreibe teilweise. Also das war richtig abgefahren. Es ist dann aber erstmal gar nichts passiert, weil ich war zwar wegen offen schon, wollte den Sinn des Lebens, aber ich habe Gott nicht an mein Herz gelassen. Und dann ist was richtig Heftiges passiert. Ich habe dann meinen ersten Job gehabt. Aufgrund dieses Buches bin ich in der Wissenschaft gelandet. Und die haben mich dann ein Dreivierteljahr später wieder entlassen. Und ich war sehr leistungsorientiert. Der Hype über mein Buch gab ja Erfolg und so. Und dann haben die mich entlassen. Und das war für mich sehr, sehr schrecklich, weil ich habe mich ja nur über Leistung definiert, die ich bringe. Das heißt, nach meiner Definition war ich jetzt gar nichts mehr wert. Und dann... Ich hatte eine Beziehung, also ich war 13 Jahre mit jemandem zusammen und der hat mich dann auch, so kurze Zeit nachdem ich entlassen wurde, verlassen. Also der hat mich aus unserem Haus rausgeworfen. Ich musste dann wieder mit 30 bei meinen Eltern einziehen. Und ich habe auch meine ganzen Freunde verloren, weil ich von Heidelberg wieder in die Nähe von Hof ziehen musste. Also ich habe in Schauenstein gewohnt, falls das jemand kennt. Und ja, in der Marienstraße 4, in der katholischen Kirche, da habe ich gewohnt, in der Straße. Und das war für mich als leistungsorientierten Menschen das Schrecklichste überhaupt, mit 30 wieder bei den Eltern einziehen zu müssen. Und ich hatte keinen Job mehr, ich hatte keinen Partner mehr, ich hatte keine Freunde mehr. Ich war leer, ich hatte nichts mehr. So, ich war völlig blank und in meinen Augen halt dann auch damit wertlos. Ich war dann auch nur krank, weil das war psychisch für mich eine richtige Klatsche. Und dann ist was... Das war interessant, weil ab diesem Zeitpunkt, wo ich ganz unten war, ging es mir richtig gut. Ich habe mich total getragen gefühlt. Ich habe nicht noch an Gott geglaubt. Also zumindest habe ich das jetzt nicht noch so bewusst wahrgenommen. Aber ich habe mich getragen gefühlt und sehr, sehr... Ich hatte einen inneren Wert plötzlich in mir, obwohl ich ja nach meiner Definition gar nichts wert war mehr. Und das war interessant. Und ab diesem Zeitpunkt, wo ich quasi wie so ein Saulus zum Paulus erstmal blind, platt gemacht wurde, hat Gott mit mir geredet. Weil ich habe ja immer schon diese Träume gehabt, die wenn konfus waren und Angst einflößen. Aber das weiß ich noch, diese allererste Nacht bei meinen Eltern in meinem ehemaligen Kinderzimmer, habe ich die Anwesenheit von Gott gespürt und dass er zu mir spricht. Und dann habe ich auch wieder was geträumt und das war anders als sonst, weil er konnte jetzt an mich ran, weil ich offen war. Und da hat er mir eine Szene gezeigt von einem Mann, der jetzt auch hier sitzt. Und zwar war das mein Gitarrenlehrer. Und jetzt, das ist so krass, weil wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Und was wir so erzählt haben, das passt einfach so eins zu eins. Ich erinnere mich noch an jeden Christen in meiner Klasse, in meiner Umgebung, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, da war eine Anwesenheit, dieser Mensch war anders als alle anderen. Ich weiß noch jeden Einzelnen. Und mein Gitarrenlehrer war einer von diesen Menschen, wo ich gemerkt habe, da ist was anders. Ich habe den Raum betreten und die Anwesenheit von ihm allein hat gereicht, dass ich gemerkt habe, hier ist was Besonderes. Und nach meiner Geschichte war ich wirklich, was Männer angeht, durch. Also ich wollte nie wieder was mit Männern zu tun haben. Das heißt, da war kein anderer Hintergedanke. Ich fand einfach nur die Anwesenheit von diesem Geist in diesem Raum krass. Und ich wusste, mein Gitarrenlehrer ist Christ. Das fand ich am Anfang auch ziemlich schlimm, als ich das gegoogelt habe. Ich dachte, oh nein, ich kriege den Christen, scheiße. Aber das war... Als ich dann dort war, habe ich gemerkt, wow, krass, es gibt richtig coole Christen, weil ich hatte so ein Bild im Kopf, dass Christen irgendwie komisch sind, was gar nicht stimmt. Und da ist bei mir was passiert. Und ich habe eben in dieser Nacht dann von diesem Mann geträumt. Und Gott hat zu mir gesagt, dieser Mann, ich müsste überlegen, ich war Atheist noch, ne? Dieser Mann wird dein Mann werden. Und ich war auch immer gegen heiraten. Also wenn mich jemand noch kennt, das war immer mein Markenzeichen, auf keinen Fall heiraten. Und ich so, okay, was ist hier los? Und dann bin ich aufgewacht und es war sehr, sehr krass, weil dieser Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen und Gott hat mir auch eine Anweisung gegeben. Er hat zu mir gesagt, du schreibst diesem Mann jetzt eine Nachricht. Und ich habe ja schon jahrelang bei ihm Gitarrenunterricht vorher gehabt, also wir haben uns schon sehr lange gekannt und wir haben nie Kontakt groß gehabt, privat. Und da kam auch, sehr professionell, ne, kam auch nie eine Reaktion von ihm, weil ich bin ja seine Schülerin gewesen. Ne? Und dann habe ich ihm diese Nachricht, weil mich dieses Reden von einem nicht meinen Gedanken in meinem Kopf waren, die ganze Zeit, hat mich nicht losgelassen. Und dann habe ich diesem Mann halt eine Nachricht geschrieben. Habe ich gedacht, na gut, was soll denn passieren? Nix wahrscheinlich. Ne? Und dann hat er mir wirklich innerhalb von Sekunden geantwortet, so viel Text. Und dann ist ganz viel passiert, was die ganzen Jahre vorher nicht passiert ist, nachdem ich diesen Traum hatte. Und dann war in meinem Kopf plötzlich, ja, dann waren die Türen offen für Gott. Weil dann habe ich gemerkt, okay, hier ist, das ist jetzt nicht normal, das ist komisch. Ich habe sowieso schon immer diese Träume und ich glaube, dieser Mann hat die Antworten auf meine Fragen. Ja, dann gab es Gespräche über Gott. Ich habe ja ganz viele Fragen gehabt und ich habe dann wirklich gemerkt, das sind die Antworten, die mir gefehlt haben, was mir die Wissenschaft nicht geben konnte, die hat er. Weil das, was in der Bibel steht, ist offensichtlich kein Blödsinn, weil ich habe ja auch keine Ahnung gehabt von der Bibel. Ich wusste gar nicht, was da steht. Ich habe gedacht, die Erde ist eine Scheibe und keine Ahnung. Alles, was ich wissenschaftlich gelernt habe, muss ich dann vergessen. Und ich habe dann die Bibel aufgeschlagen und ich hatte ja total Angst wegen dem Schöpfungsbericht, von dem ich noch nichts so richtig wusste. Ich habe halt gedacht, das steht totaler Müll. Und mit meinem ganzen wissenschaftlichen Background, ich fange an, die ersten zwei Seiten der Bibel zu lesen und ich fange das Weinen an, weil alles, was jetzt ich so über Wissenschaft und wie die Welt funktioniert, wie der Stand der Dinge ist, Wissenschaft weiß auch nie, was wahr ist, sondern immer nur, was nicht so ganz falsch sein kann. Die Wissenschaft irrt sich nämlich empor. Aber alles, was so der Stand der Dinge jetzt ist, das steht in dem Schöpfungsbericht haargenau so drin. Also es deckt sich gigantisch krass. Übrigens war das so, dass das noch nicht immer so war. Das war erst, nachdem die Urknalltheorie aufgestellt wurde. Vorher ging die ganze Zeit die Wissenschaft davon aus, dass die Erde, dass das Universum unendlich lange schon existiert. Und als ein Priester und Wissenschaftler war damals auch normal, Wissenschaft und Glaube, sogar der christliche Glaube hat sogar sehr die Wissenschaft nach vorne gebracht, weil es ein wissenschaftsbejahendes Ding ist, das Christentum ist sehr cool. Und da hat ein Priester die Urknalltheorie aufgestellt und es war eine totale Katastrophe, weil alle gesagt haben, nein, das ist ewig, das kann nicht sein. Und als dann immer mehr Hinweise waren, dass das Universum einen Anfang hatte, gab es Riesenreaktionen, weil sie gesagt haben, nö, das ist schlimm, weil das steht ja schon in der Bibel. Das spricht ja für einen Schöpfer, diese Theorie, die müssen wir auf jeden Fall platt machen. Das ist die Geschichte der Urknalltheorie tatsächlich, weil die voll für die Bibel ist, das ist der Hammer. Und als ich das dann so gemerkt habe, das Universum hat einen Anfang, die Art, wie die Erde entstanden ist, das ist genau die Reihenfolge, wie es in der Bibel steht, das ist unglaublich. Und dann war bei mir so, boah, ich brauche überhaupt keine Angst haben, was in der Bibel steht, weil die Wissenschaft und die Bibel passen total gut zusammen und erst durch den Glauben an Gott macht das Ganze einen richtig krassen Sinn. Ja, und ich habe dann, als ich in meinem Kopf das hatte, dieser Mann wird dein Mann werden, habe ich schon also gesagt, nee, also, okay, jetzt passiert hier komisches Zeug. Wenn dieser Mann echt mein Mann wird und ich heirate, dann möchte ich zu dir gehören, Gott. Das habe ich zu ihm gesagt, dann lasse ich mich richtig taufen. Ja, und dann habe ich mich 2 Jahre später tatsächlich dann taufen lassen. Und mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Meine Eltern haben überhaupt nicht gewusst, was mit mir los ist. Also meine Eltern sind jetzt mittlerweile auch Christen, weil die durch mich gesehen haben, was da passiert, wie sich der Mensch verändert. Ich war wirklich sehr, sehr schwermütig, ein sehr schlechter Mensch. Ich war sehr böse zu meinen Eltern. Also das war wirklich krass. Und ich habe Liebe für andere Menschen bekommen. Und das ist, ich drehe mich nicht nur um mich selber, sondern ich möchte für Jesus ein Werkzeug sein, um anderen von ihm zu erzählen. Das mache ich jetzt, weil ich ja in der Wissenschaft arbeite, für Wissenschaftler, also ich führe Wissenschaftler zu Jesus. Und ja, die Herzen sind total offen, das ist krass, was passiert. Und ich bin so dankbar, dass das passiert ist und ich finde es total krass, dass ich jetzt hier stehen kann, um das zu erzählen. Und Gott möchte mit jedem arbeiten, es ist nie zu spät, man kann noch so krass drauf sein. Gott möchte aus unserer Schwachheit Gold machen, damit wir ein Segen sein können für andere. Deshalb ist es echt wichtig, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft heraus handeln, nicht religiös sind, sondern ihn einfach durch uns wirken lassen und kapitulieren vor ihm, weil das ist das Größte, das Coolste, was man machen kann. Genau. Und deshalb wünsche ich euch allen ganz viel Segen hier. Dass vielleicht ist jemand hier, der so ein bisschen war wie ich. Also ich kann es nur empfehlen, das Wagnis zu machen und zu Gott zu kommen, weil man ist danach lebendig und vorher war es man nicht und man wird auf jeden Fall es nicht bereuen. Ja, Dankeschön.
Yeah.
Ja, Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt mit deinem Geist kommst und dass du das ganze Gelände jetzt durchflutest mit deiner Liebe, mit deiner Güte und dass du bei jedem Einzelnen, der jetzt hier sitzt, anklopfst und hoffentlich auf offene Herzen stößt. Ich bitte dich, dass du ihnen, den Menschen hilfst, dass sie ihre Herzen aufmachen können. Ja, dass sie es schaffen, ja, Dinge dir zu geben, die sie vielleicht ja, ein bisschen nicht loslassen können, die sie hindern, in Freiheit zu dir zu kommen. Ich bitte dich, dass du Gebundenheiten, Ketten löst, Abhängigkeiten. Und ich bitte dich, dass du Ängste nimmst. Dass, ja, wir haben oft so viel Angst, so unnötig. Und ich bitte dich, dass du mit überwältigender Liebe kommst, dass die Angst weichen muss, weil die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Und wir müssen uns nicht fürchten. Und wir müssen auch nichts aus eigener Kraft machen, weil wir sind nur stark, wenn wir an dir andocken, an dir als, ja, als den Weinstock. Wir sind an dir. Wir müssen mit dir verbunden bleiben und mit dir verbunden werden überhaupt, damit Leben fließen kann. Und Jesus, ich bitte dich, dass du zu jedem jetzt ganz sehr ins Herz kommst. Und ich bitte dich, dass du die Herzen aufmachst und dass, ja, dass Festungen, Gedankenfestungen einreißen, dass unser Verstand deiner Weisheit weicht, weil nur deine Weisheit ist wirklich klug, weil die Weisheit der Welt ist nichts wert. Ich bitte dich, dass du hilfst, dass Überheblichkeiten verschwinden, Dinge, die wir aus eigener Kraft uns irgendwie zurechtgelegt haben, die uns irgendwie überheblich machen, stolz, ja, oder weswegen wir nicht vertrauen können. Ich bitte dich, dass du kommst und dass du jedem hilfst, dass er das, was ihn irgendwie hindert, dir völlig zu vertrauen, dass er das an dich abgeben kann, weil nur bei dir gibt es absolute Liebe und absolute Sicherheit. Und ja, wir sind nur ganz kurz hier, unser Leben ist so vergänglich und ich bitte dich, dass du die Augen aufmachst für das, was wirklich zählt, das Reich, dein Reich, das jetzt schon anbricht, nicht erst, wenn wir bei dir im Himmel sind, sondern schon hier auf der Erde und dass wir hier ein cooles Werkzeug für dich sein können. Und ich danke dir für diese Veranstaltung. Ich danke dir für jeden Mitarbeiter, der hier ein kleines Stück Licht ist und im Großen und Ganzen so ein riesiges, cooles Räderwerk anstößt, was im Himmel, das wird im Himmel total gefeiert, was hier passiert. Und das ist mega. Ich bitte dich, dass du jedem Mitarbeiter, der hier seine Zeit investiert, mega überreich segnest. Und ich bitte dich, dass du jedem, der hier ist, als Gast extrem krass segnest, dass er da, wenn er nach Hause kommt, es mitnimmt und nie wieder verliert, was er an dir hat. Amen.
Der Pfingsttagungsgemeinde ist Folgendes bekannt zu geben. Ja, das kann ich. Leute, ab 21 Uhr finden noch großartige Sachen statt. Ich weiß, es ist 20.57 Uhr. Ja, machen wir ein paar Minuten drauf. Es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit mit dem, Achtung, so steht es auch im Programmheft, Wanderführer oder Bergführer Daniel Sommermann. Da ist nicht nur der Dialekt ein Highlight, sondern auch der Weg und mit einem Impuls von Steve Voller an das Kreuz oben zu laufen. Es gibt die Saftbar. Ja, so richtige Fruchtsäfte und auch Saft für das Handy. Das Team hat sich richtig reingehangen um ein Zelt. Also man kann es nicht mehr Zelt nennen, das ist ein Wohlfühlparadies. Also der Hammer. Kommt da gerne hin, verbringt Zeit miteinander, lernt Menschen auch aus anderen Gemeinden, Kirchen, CVMs gerne kennen. Und es gibt die Möglichkeit, auch Peter und Daniela noch zu begegnen, unten im großen Zirkuszelt von Overflow, unten im Zeltlager Froschbachtal, gibt es die Möglichkeit, dann auch mit Dina Ketzer und Micha Block, die beiden mal zu interviewen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, noch ein bisschen nachzuhaken, nachzufragen, einen Einblick zu kriegen. Kommt da gerne dazu. Das Tagungscafé ist auch ab 9:30 bis 23 Uhr geöffnet. Wichtig ist, ich soll noch ansagen, unsere Freunde vom Bayerischen Roten Kreuz, die extra für uns hier auch den Sanitätsdienst übernehmen, wichtig ist, sie sind ungefähr bis 22 Uhr da und morgen wieder ab 9. Ihr findet in eurem Programmflyer, so ein bisschen leicht eingeschlagen, versteckt, auch die Notfallnummer. Und wenn heute Nacht was passiert, dann wisst ihr schon, spätestens seit dem Kindergarten die dreistellige Notfallnummer. Ja, aber passt bitte auf, dass nichts passiert. Ansonsten achtet bitte drauf, es ist ein Landschaftsschutzgebiet, dass wir da auch schützend damit umgehen und schützt und kümmert euch auch um eure Seele. Es gibt Seelsorgerinnen und Seelsorger, es gibt da hinten das Oasezelt, es gibt Menschen mit diesen blauen Lanyards und es gibt auch morgen die Möglichkeit, in dieser kleinen Blockhütte sich einen Moment Zeit zu nehmen, vielleicht auch um ganz konkreten Lebensübergabegebet zu sprechen. Ansonsten wünsche ich euch fröhliches Warmwerden miteinander, dicke Jacken anziehen, Gottes Segen, eine ruhige Nacht und spätestens morgen hier den nächsten guten Tag der Pfingsttagung. Wir hören ein Ausgangsstück unserer Posaunen. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Gottes Segen euch. Schönen Abend noch.